Guten Morgen. So, ich darf auch noch was teilen mit euch. Darf heute mit euch die Predigt teilen. Vater, ich danke dir dafür, für alles, was du wirkst. Ich danke dir dafür, dass du lebendig bist, dass du der Gott bist, der in unseren Herzen wirkt. Und ich danke dir dafür, dass du immer wieder uns ansprichst, dass du uns immer wieder neu begegnest, dass dein Wort voll ist von Begegnung, voll ist von deinem Geist, das uns berührt, das uns verändert. Herr, und ich bete, dass das jetzt auch heute Morgen geschieht. Dass du diese Worte, die gesprochen werden, dass du sie verbindest mit deinem Geist, der Geist, der Leben bringt, der Veränderung in den Herzen, in unseren Herzen hervorruft, der unsere Herzen verändert. Und ja, dass wir dich immer mehr kennenlernen, Herr. Ja, das soll geschehen in deinem Namen. Amen. Ja, ich möchte auch ein Zeugnis erzählen, was ich diese Woche erlebt habe. Das war nicht auch am Freitagabend in der Gemeindeversammlung. Gemeindeversammlung, ja, war gute Zeit. Wir hatten Lobpreis zusammen, wir hatten das Abendmahl, wir haben Gebet gehabt. Es ging um Finanzen, es ging um die Mission. Und dann kamen so die Berichte von den Missionaren und was so gerade läuft bei den Missionaren, die wir unterstützen. Das war eben so der Punkt. Und dann sagt Caro so: Kommt, lasst uns gleich für sie beten. Und ich weiß nicht, ob das euch auch manchmal so geht. Mir war dann so ein Gedanke auf einmal: Ah, oh, nicht schon wieder, jetzt haben wir doch schon die ganze Zeit hier gebetet und irgendwie war es so, oh, ja okay, dann beten wir halt jetzt mal für sie. Oder irgendwie war es so ein Gedanke, wir haben doch jetzt alle Informationen, die wir brauchen, sollen wir jetzt auch noch beten? Und irgendwie war das so in mir und dann habe ich so gemerkt, naja, das ist jetzt irgendwie nicht so wirklich das, was jetzt hier, was jetzt wirklich so Gottes Idee ist von der ganzen Geschichte. Und war dann nochmal so, ein weiterer Gedanke kam, ne? Und hat Gott mich so gefragt: Was denkst du denn, was dann im Unterschied, was dann einen Unterschied im Leben von diesen Missionaren macht? Was denkst du dann, die Information, die du jetzt gehört hast? Oder ist es wirklich, dass du dich eins machst, vor Gott trittst und jetzt ins Gebet gehst? Ja, ist es interessant, jetzt nur die Infos zu hören? Oder geht es jetzt darum, wirklich auch eine Anteilnahme in einer aktiven Fürbitte an deinem Gott, an den du glaubst, der die Macht hat, alles zu verändern, ja, damit einzusteigen. Und dann höre ich, wie Jesus mich fragt: Kannst du nicht eine Stunde mit mir wachen? Und dann, ja, dann habe ich mich gefragt: Ist es mir das wert? Ja, kann ich das? Kann ich wirklich eine Stunde mit ihm wachen? Kann ich mich wirklich darauf einlassen und sagen: Okay, Herr, ich sehe jetzt die Not von diesen Menschen. Ich sehe, wie du die beiden in Mali, den Ernst und die Marianne, glaube ich, wie du die beiden jetzt wie die Schafe mitten unter die Wölfe gesendet hast. Und du sagst: Das ist das, was du tust mit diesen Menschen. Das ist das, was du tust mit uns als Gemeinde, als dein Leib. Ist dir das wert, diese Zeit zu investieren? Und das hat mich, ja, es hat mich bewegt. Und was mich auch bewegt hat, war natürlich: Okay, was ist dran, am Sonntag zu predigen? Und ich habe es Gott hingelegt gehabt und ich habe gesagt: Okay, Gott, wenn du was hast für mich, ein Thema, das habe ich jetzt schon vor 2 Wochen auch vor Gott hingelegt und irgendwie kam nichts, war nichts. Aber gestern Abend habe ich mich dann wieder hingesetzt und habe gesagt: Okay, Herr, ist ja noch Zeit, zeig mir, um was es geht. Ja, und es hat mir einfach gezeigt: Hey, ich möchte einfach mal ein paar Dinge und möchte es jetzt auch mit euch teilen. Ich möchte einfach mal zeigen, was Gebet bedeutet, was mit diesem Fürbitten, was mit dieser Bitte, mit diesem Bitten, was da drin ist. Und der erste Vers, der mir so eingefallen ist, der war so dieser Jakobus 4, Vers 3, und ich nenne jetzt mal nur den 3a. Ja, Jakobus ist ja da ziemlich klar und ziemlich radikal in vielen Dingen, der uns da einiges aufzeigt. Und er sagt hier: Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ja, dann war nochmal so der Punkt: Okay, auch wenn du jetzt vielleicht in der so das Empfinden hast, das ist jetzt vielleicht gerade gar nicht so meine erste Priorität, ja. Und mir ist dann nochmal so bewusst geworden, dass ich dieses Bitten, was dieses Bitten bedeutet, einmal nochmal neu betrachten muss, einfach nochmal ganz anders anschauen muss oder einfach mal gucken muss: Was sagt denn eigentlich Jesus über dieses Bitten? Wie wir bitten sollen oder was bei diesem Bitten dahinter steht. Und dann ist mir Johannes 16, Vers 23 und 24, hat mir Gott dann gegeben: Was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts, gebeten in meinem Namen, bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Also Gott ist ein Gott, der uns auffordert, ihn zu bitten. Er ist ein Gott, der möchte, dass wir mit ihm in Kommunikation treten, dass wir an ihn herantreten und dass wir die Dinge, die uns beschäftigen, die Dinge, die in unserem Herzen sind, dass wir diese Dinge vor ihn bringen, dass wir ihn bitten darum. Und wenn wir das nicht machen, wenn wir nicht in diese Beziehung treten mit ihm, ja, dann sagt er ganz klar, ihr habt nichts gebeten, du hast nach nichts gefragt, was soll ich dir antworten oder was soll ich dann für dich tun? Bittet und es wird euch gegeben. Was sollen wir nun bitten? Was soll das Ziel unserer Bitte sein? Und da hat mich dann Johannes 14, Vers 12 angesprochen. Und dieser Vers, der hat für mich so eine ganz tiefe Bedeutung bekommen. Schon länger, aber jetzt einfach nochmal wieder verstärkt. Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Und wird größere als diese tun. Boah, habe ich gedacht. Wow, was bedeutet das? Und dann gibt uns Jesus sogar hier noch eine Begründung, warum das so ist. Er sagt nämlich dann, weil, also erstmal so die Frage, ja warum eigentlich? Und Jesus sagt, weil ich zum Vater gehe. Jesus sagt im Prinzip hier an dieser Stelle, ich bin nicht mehr da, ich gehe zum Vater und ihr habt jetzt die Aufgabe, ihr sollt das tun, was ich getan habe. Und jetzt kommt die alles entscheidende Aussage zur Motivation dieser Bitte, beziehungsweise warum Jesus das auch so sagt. Vers 13. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Und dann kann ich wieder fragen, ja warum wirst du es tun? Damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Und ich habe einfach gemerkt, hier liegt der zentrale Grund, hier liegt das Ziel der Bitte und der Schlüssel zur Erfüllung der Bitte. Ja, wie sollen wir bitten? Ja, es geht darum, dass der Vater verherrlicht wird im Sohn. Und immer dann, wenn wir dort am Bitten sind, ja, nach dem Herzen Gottes, nach dem, was Gott zu uns sagt, dann werden wir diesen Schlüssel haben zur Erfüllung dieser Bitte. Es geht also immer darum, um die Verherrlichung des Vaters durch den Sohn. Und dann ist mir nochmal so aufgefallen, was Jesus von sich selbst sagt. Was hat Jesus getan? Wie hat Jesus gelebt auf dieser Erde? Was war sein Ziel? Was war seine Aufgabe und auch sein Vorgehen? Wie hat Jesus gelebt? Was war seine Motivation? Was war sein Wesen? Und das möchte ich uns auch nochmal vorlesen im Johannes 12, Vers 49 und 50. Ah ja, Johannes, dann passt es besser. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Was ich nun rede, rede ich so, wie mir der Vater gesagt hat. Also Jesus' ganze Ausrichtung, Jesus' ganzes Bitten, Jesus' ganze Gebet, das er auf dieser Erde hatte, war, dass er hört, was der Vater sagt. Und dass er das und nur das redet, was der Vater zu ihm gesagt hat. Oder Johannes 5, Vers 19 und 20. Da geht es nicht nur um das Reden, es geht also nicht nur um das Zeugnis, das Jesus hatte, sondern auch diese Werke, die er getan hat. Johannes 5, Vers 19 und 20. Der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut auch ebenso der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert. Jesu Aufgabe hier auf dieser Erde war, den Vater zu verherrlichen. Den Vater den Menschen bekannt zu machen. Und das ist das, was er möchte, dass wir tun. Das ist die Aufgabe, die hat er uns übertragen. Und darum geht auch das Bitten. Ja, das zentrale Motivation unserer Bitten sollte einfach sein, zu sagen, Herr, ich möchte, dass du Gott verherrlicht wirst. Dass du verherrlicht wirst, Vater, durch deinen Sohn Jesus Christus. Ich komme nochmal zurück zum Jakobus. Denn im Jakobus wird auch nochmal auf dieses Bitten gegangen. Ja, und im Jakobus 4, Vers 3 geht nämlich dieser Vers weiter. Der Vers geht weiter, ihr bittet und empfangt nicht. Also es muss wohl auch ein Bitten geben, in dem kein Empfangen da ist. Und jetzt sehen wir, warum dieses Bitten nicht erhört wird. Es wird hier uns definiert, weil ihr übel bittet. Und was ist ein übles Bitten? Ein übles Bitten ist es, um es in unseren Lüsten zu vergeuden. Also überall da, wo wir bitten, damit wir, finanziellen Wohlstand haben, damit es uns gut geht, damit wir gesund sind, damit, wo es um uns geht. Ja, so wie ich mir das jetzt vorstelle, so muss es geschehen. So definiert Jakobus ein übles Bitten, wo er sagt, hey, was ist denn eigentlich deine Motivation dahinter? Ist deine Motivation dahinter, dass du jetzt, alles hast? Oder ist deine Motivation dahinter, dass der Vater verherrlicht wird? Und das ist mir nochmal so bewusst geworden. Und deswegen, ist so wichtig für uns, dass wir unsere Motivation prüfen, warum wir für etwas bitten, wie wir für etwas bitten. Was ist das Ziel deiner Bitte? In Jeremia 33, Vers 3 sagt Gott, rufe mich an und ich will dir Großes und Unfassbares mitteilen. Das, was du nicht kennst. Gott möchte von uns gebeten werden. Er möchte, dass wir ihn anrufen. Ja, ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, alle Bitten, die du jetzt da irgendwie hast, um Gesundheit oder sonstiges, ist verwerflich. Das will ich damit auf gar keinen Fall sagen. Ja, aber ich möchte uns wirklich nochmal herausfordern, die Motivation zu prüfen. Die Motivation zu prüfen, warum wir in diese Bitten reingehen. Warum wir bitten, warum wir Gott bitten. Und Jesus hat eine ganz entscheidende Aussage getroffen und auch das ist immer wieder so ein Vers, der mich schon lange beschäftigt hat und wo ich jetzt nochmal so einen Teil wie eine Antwort drauf gefunden habe. Und zwar ist es der Vers im Matthäus 5, Vers 17 und 20 bis 20. Jesus redet über das Gesetz, die Propheten und das Reich der Himmel. Und Jesus redet über das, was er tut oder das, was er hier auf dieser Erde getan hat. Er sagt, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, so soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eins dieser geringsten Gebote auflöst und so den Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit verzöglicher ist als die von den Schriftgelehrten und von den Pharisäern, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Und ich habe schon Predigten gehört, wo es dann geheißen, ja, das Gesetz ist komplett aufgehoben, das gilt nicht mehr und weiß ich was alles. Und dann habe ich das ja gelesen, dann kam ich so ins Nachgrübeln und habe gedacht, okay Gott, Jesus sagt irgendwie was anderes als das, was ich da in so verschiedenen Predigten schon gehört habe. Und habe ich weitergeblättert, oder ich brauche eigentlich gar nicht weiterblättern, ich brauche eigentlich bloß die Überschrift vom nächsten Absatz lesen. Erfüllung des Gesetzes, was ist Töten? Erfüllung des Gesetzes, was ist Ehebruch? Erfüllung des Gesetzes, was ist falsches Schwören? Erfüllung des Gesetzes, was ist vergelten? Erfüllung des Gesetzes, rechtes Almosen geben. Erfüllung des Gesetzes, rechtes Beten. Erfüllung des Gesetzes, rechtes Fasten. Und dann ist mir bewusst geworden, Jesus hat uns das vorgelebt. Er hat dieses Erfüllen des Gesetzes hat er uns vorgelebt. Und wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, dann nimmt er dich hinein in dieses Auferstehungsleben und er zeigt dir, was es bedeutet und wie du dieses Gesetz erfüllen kannst. Und das kannst du nur in Jesus erfüllen. Es ist nicht aufgehoben, aber du kannst dieses Gesetz erfüllen, weil Jesus dir zeigt, wie du es erfüllen kannst und wie es erfüllt wird. Und da möchte ich das mit dem rechten Beten, das möchte ich einfach nochmal mit uns lesen. Das ist Matthäus 6, Vers 5, folgende bis Vers 15, wo es um dieses rechte Beten geht, wo es darum geht, was bedeutet denn es einfach, nach dem Gesetz gerecht oder recht zu beten, richtig zu beten oder die Motivation dahinter. Wenn du nun betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straße zu stehen und zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Ja, also es gibt ein Beten, eine äußerliche, scheinbare geistliche Darstellung von sich selbst, wie heilig man ist, was man alles gut formulieren kann und so weiter. Aber Gott sagt ganz klar, ja, das darf nicht deine Motivation sein. Es kann nicht sein, dass es nur ums Beten geht, damit es irgendwie schöne Worte sind oder dass irgendwas dahergeredet wird, sondern er sagt, wenn du betest, so geh in deine Kammer, und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Er fordert dich auf, dass du in die Ruhe gehst, dass du dahin gehst, wo du auch hören kannst. Ja, wenn du in der Straßenecke stehst und große Gebete hältst, dann wird wahrscheinlich sehr einseitige Kommunikation sein. Gehst du in deine Kammer und betest vor Gott, er ist im Verborgenen, er sieht dich und er wird dir vergelten, er wird dir antworten. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vieles Redens willen erhört werden. Ja, ist mir auch immer wieder so ein Thema, wo ich mich selber immer wieder so erwische, dass ich ein Thema habe, wo ich dann immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder, manchmal ist das schon auch notwendig, dieses Ausharren. Aber manchmal muss man sich auch fragen, bin ich jetzt hier noch am Plappern, weil ich es vielleicht so gewohnt bin oder weil ich mir vielleicht gewisse Phrasen auch angewöhnt habe? Oder ist es jetzt wirklich etwas, was aus meinem Herzen kommt? Ist es wirklich etwas, was mich jetzt tief bewegt, was meine Motivation ist, ihm zu begegnen? Seid ihnen nun nicht gleich. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Jetzt könnt ihr natürlich auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen und sagen, ja gut, wenn Gott eh alles weiß, dann brauche ich auch nicht mal beten, ja, dann hat es sich ja erledigt, dann ist ja gut. Aber Jesus sagt, hört da nicht auf, er sagt nicht, okay, der Vater weiß schon alles, sondern er sagt, betet ihr nun so. Er gibt also eine Anweisung und sagt, okay, ich möchte euch jetzt auch mal zeigen, wie ihr beten könnt oder wie ihr beten sollt. Und jetzt kommt das Vaterunser und dieses Vaterunser, das ist ja so voll, da können wir zwei Predigten oder noch mehr draus machen, das werde ich jetzt nicht tun. Aber ich werde es uns nochmal vorlesen und ich werde so auf diesen ersten Teil, diese erste grundlegende Aussage nochmal eingehen und das war heute Morgen schon so Inhalt, werdet ihr gleich merken, in den Beiträgen, beziehungsweise auch dem, was Caro gesagt hat. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehung nicht vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch nicht vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen, was? Das habe ich mich verlesen hier. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so erst kommt die Vergebung, so wird euer himmlischer Vater euch vergeben. Und jetzt kommt das andersrum, ne? Klar, es gibt immer die Gegenseite. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebt, wird euer Vater euch eure Vergehungen auch nicht vergeben. Also Vergebung ist da ein ganz großer Schlüssel in dieser Geschichte. Wenn ich mit Unvergebenheit unterwegs bin, ja, dann ist das mit dem Beten auch ziemlich schwierig. Ja, dann wird es ein ganz großes Problem werden. Ich möchte aber mit uns nochmal diesen ersten Satz anschauen, den Jesus uns hier als allererstes nochmal anweist, wie wir beten sollen. Und ich habe in der Bibel nachgeschaut und ich habe mal so 3, 4 Gebete gefunden, in dem genau das zum Ausdruck kommt. Ja, dieser Vater im Himmel und was es bedeutet, dass sein Name geheiligt werde. Ja, und da möchte ich einmal den Jesaja 37, Vers 16 und 20 mit uns lesen. Die Hiskia. Hiskia tritt vor Gott und er betet. Er betet: Herr, der Herrscher, der Herrscharen, Gott Israels, der du über den Cherubin thronst, du bist es, der da Gott ist, du allein für alle Königreiche der Erde. Du hast den Himmel und die Erde gemacht. Was für eine Proklamation. Ja, ist es Teil unseres Gebetes, dass wir proklamieren, wer dieser Gott ist, dass wir das aussprechen, dass er der Schöpfer ist, dass es nicht irgendwo ein Urknall oder sonst irgendwas gibt, sondern dass er der Schöpfer ist, dass er derjenige ist, der den Himmel und die Erde geschaffen hat, der die ganze Schöpfung, alles, was wir sehen, geschaffen hat. Ist es wirklich unsere Realität? Ist das wirklich diesen Vater, den wir anbeten? Rufen wir, proklamieren wir das aus. Und deswegen, das ist das, was wir heute Morgen auch so, ja, das war so nochmal so eindrücklich, ja, dass genau das war, dass wir proklamieren, wer unser Gott ist. Und er ist der Herr der Herrscher, er ist derjenige, der auf dem Thron sitzt, der über den Cherubin thront, der Himmel und Erde gemacht hat. Und dann geht's weiter. Neige, Herr, dein Ohr und höre, tue deine Augen auf und sieh, ja, höre die Worte Sanheribs, der hierher gesandt hat, um den lebendigen Gott zu verhöhnen. Es ist wahr, Herr, die Könige von Assur haben Nationen und ihr Land in Trümmer gelegt und ihre Götter haben sie ins Feuer geworfen, denn sie waren ja keine Götter, sondern ein Werk von Menschenhänden aus Holz und Stein. Und so konnte man sie vernichten. Ja, das ist auch ganz klar zu sagen, hey, du bist Gott, du allein und alles andere, das ist, ja, das sind Götter, das ist irgendwas Gemachtes von Menschenwerk. Nun aber, Herr, unser Gott, rette uns aus seiner Hand, damit alle Königreiche, warum? Damit, ja, damit alle Königreiche der Erde erkennen, dass du alleine der Herr bist. Und was geht's? Es geht um die Verherrlichung des Namens des Herrn. Dass Gott der Herr ist, dass er derjenige ist, der wirklich alles geschaffen hat. Und er den Himmel und die Erde bewegt und der Wunder tut, der große Wunder tut. Und es war ein riesengroßes Wunder, dass dieses Heer in einer Nacht von einem Engel 180.000 Mann platt gemacht. Da hat nicht ein Mann gekämpft, in einer Nacht 180.000 Mann im feindlichen Lager. Da war nichts mehr übrig. Das war der Gott Israels, der hier gekämpft hat. Und nicht der Hiskia oder wer auch immer. Ja, Hiskia hat diesen mächtigen Gott proklamiert und Gott hat für ihn gekämpft. Jeremia 32. Ja, hier ist eine Situation, in dem diese in dem Jeremia dann auch betet zu Gott. Ja, es steht im Vers 16, steht, ich betete zum Herrn, also es geht um Jeremia. Und ja, wie betet er? Ach Herr, Herr, siehe, du hast die Himmel und die Erde gemacht. Durch deine große Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm. Kein Ding ist dir unmöglich. Der du Gnade übst an Tausenden und die Schuld der Väter vergibst in den Schoß ihrer Kinder nach ihnen. Du großer, mächtiger Gott, dessen Name Herr der Herrscharen ist, groß an Rat und mächtig an Tat, du, dessen Augen über alle Wege der Menschenkinder offen sind und jedem nach seinen Wegen und nach der Frucht seiner Taten zu geben, der du Zeichen und Wunder getan hast im Land Ägypten bis auf diesen Tag. Also nicht nur in Ägypten, sondern bis auf diesen Tag. Er knüpft an Ägypten an, er knüpft da an, wo Gott sein Volk mit großer Macht und Herrlichkeit aus Ägypten rausgeführt hat. Und er sagt, aber nicht nur dort war das, sondern bis auf diesen Tag, bis heute. Und das können wir auch heute sagen, bis auf diesen Tag. Und es wird in Zukunft weitergehen. sowohl in Israel als auch an anderen Menschen, also nicht nur in Israel, sondern auch an anderen Menschen, auch an uns, und dir eine Nation, und dir einen Namen gemacht hast, wie es an diesem Tag ist. Wir haben einen Gott, der sich einen Namen gemacht hat, mit Zeichen und Wunder. Du hast das Volk, dein Volk Israel, aus dem Land Ägypten herausgeführt, mit Zeichen und mit Wundern und mit starker Hand und mit ausgestreckten Arm und großen Schrecken. Das ganze Kapitel ist das Gebet, ja, es geht noch weiter, aber ich lasse es mal bis da, weil hier auch für mich wieder so ganz klar rauskommt, diese Proklamation, das ist mein Gott, das ist der Gott, auf den ich mich verlasse, das ist der Gott, der heute noch wirkt, der heute noch genau dieselben Wunder tut wie damals. Und der zu uns sagt, wir werden größere Wunder tun. Wow. Ein weiterer Vers, der Gebet, was mir auch nochmal, das Bußgebet der Leviten in Nehemia. Ja, das ganze Gefangenschaft und so weiter, Gesetzgebung, Gesetzeslesung, Laubhüttenfest. Nehemia hat die ganzen Leute zurückgebracht, hat angefangen, das alles wieder aufzubauen. Und jetzt kommt das Bußgebet der Leviten und sie beten ab Vers 5, steht auf, preist den Herrn, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und man preise deinen herrlichen Namen, der erhaben ist über allen Preis und Ruhm. Du, Herr, bist es, du allein. Du hast die Himmel gemacht und die Erde und die Himmel der Himmel und all ihr Heer. Die Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. Und du machst dies alles lebendig und das Heer des Himmels wirft sich vor dir nieder. Du bist der Herr, Gott, der du Abraham erwählt hast und ihn aus Ur in Chaldäa herausgeführt und ihm den Namen Abraham verliehen hast. Und du hast sein Herz treu vor dir erfunden und hast mit ihm den Bund geschlossen, das Land der Kanaaniter, der Hethiter, Amoriter, der Perisiter und Jebusiter und der Girasiter zu geben, es seinen Nachkommen zu geben. Und du hast deine Worte aufrechterhalten, denn du bist gerecht. Auch hier, Gott hält seine Zusagen. Gott steht zu seinem Bund. Gott steht zu seinem Bund mit dem Volk Israel, auch heute noch. Und dieser Bund ist aufrecht. Wir werden sehen, wie Jesus nach Israel zurückkommt. Er wird dorthin kommen auf dem Ölberg. Es wird geschehen, der Ölberg wird sich spalten. Jesus wird zurückkommen. Er hat es versprochen. Wenn Jesus diesen Bund, wenn Gott diesen Bund mit Israel nicht halten würde, wer gibt uns dann die Garantie, dass er den Bund mit uns hält? Wenn er auf einmal sagt, na gut, also das, was ich damals gesagt habe, kannst du knicken, jetzt machen wir was anderes. Wenn das unser Gott wäre, ja, dann hätten wir keine Sicherheit. Und da möchte ich mit uns noch ein weiteres Gebet anschauen, und zwar das Gebet der ersten Gemeinde, als die Verfolgung kam. Und da wird für mich auch nochmal so klar deutlich, was das Ziel dieser Bitte war, um was es dieser Gemeinde gegangen ist. Es ist nicht darum gegangen, oh Herr, nimm die Verfolgung weg. Oh Herr, sorg dafür, dass wir Ruhe haben, dass wir in Frieden leben können. Petrus und Johannes waren vor dem Hohen Rat, sie wurden geschlagen, sie wurden gefoltert, beziehungsweise sie wurden verhört, alles Mögliche drum und dran, sie wurden eingesperrt. Dann haben sie sich aber wieder freigelassen, weil sie gemerkt haben, ja, es folgt und so weiter, das wird zu eng für uns. Sie sind zurückgekommen zur Gemeinde und sie haben der Gemeinde haben sie alles verkündet, was der Hohepriester und was diese Ältesten zu ihnen gesagt haben, wie sie sich geschmäht haben, wie sie sie aufgefordert haben zu sagen, ihr dürft nicht mehr über Jesus reden, ihr müsst da wirklich jetzt stillschweigend drüber bringen, sonst werdet ihr verfolgt. Und dann, das hat mich so bewegt, ja, die Gemeinde, die ganze Gemeinde, sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher, du bist es, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist. Der du durch den Heiligen Geist und den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David, gesagt hast, warum toben die Nationen und sannen eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Denn in dieser Stadt versammelte sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels. Alles zu tun, was deine Hand und was dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Also nicht uns irgendwo zu verstecken und uns irgendwie unterwürfig oder uns zu geben, sondern wirklich zu sagen, okay, Herr, und jetzt geht's um die Freimütigkeit. Und strecke deine Hand aus zu Heilungen, dass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Wow, lasst uns diesen Gott proklamieren. Lasst uns in Erwartung sein, dass diese Dinge geschehen, dass der Name, dass der Vater verherrlicht wird. Dass der Vater verherrlicht wird und dass der Vater durch seinen Sohn Jesus Christus, durch das, was Jesus Christus tut, ja, dass er verherrlicht wird in unserem Leben, in unserer Gemeinde. Und ich freue mich drauf, wenn hier die Erde wackelt. Ja, ich freue mich drauf, wenn hier die Erde wackelt, wenn der Heilige Geist so in uns wirksam werden kann, dass wir keine andere Chance mehr haben, als mit Freimütigkeit das Wort Gottes zu verkünden, egal was passiert, egal was kommt. Und das hat mich neu motiviert, ins Gebet zu gehen und einfach auch zu sehen, ja, ich möchte diese Stunde, mit Jesus wachen. Ich möchte wirklich wachen und ich möchte wirklich da rein dahin kommen und das sehen, dass das geschieht. Nicht, weil ich so heilig bin oder weil ich jetzt derjenige bin, der dafür betet, sondern weil Gott sein Wort bestätigt durch seine Kraft. Vater, und dafür danke ich dir. Ich danke dir dafür, dass du uns immer wieder aufrufst und uns immer wieder dazu rufst, dass du uns immer wieder Jahre herausforderst, dir zu glauben. Und ja, es ist wahr, du bist dieser Schöpfer des Himmels und der Erde. Du bist der Gott, der Heilige, du bist der, der über den Cherubim wohnt, du bist derjenige, der Wunder gewirkt hat vom Beginn der Schöpfung. Ja, die Schöpfung ist das größte Wunderwerk, das du getan hast, und alle anderen Wunder, Herr, die sind auch so unerklärlich, unbeschreiblich groß. Sie beschreiben deine Größe und Herrlichkeit, deine Macht. Ja, Herr, und das wollen wir glauben, das wollen wir proklamieren, das soll auf unserer Zunge sein, das soll in unserem Herzen sein, das soll uns so erfüllen, dass wir gar nicht anders können, als davon zu zeugen und zu reden und ja, dir zu begegnen täglich. Amen.